Telefonbetrüger machen fette Beute. Eine pfiffige Rentnerin durchschaut das Spiel. Unser Thema sind heute die Telefonbetrüger, die ja in ganz Deutschland hier ihr Unwesen treiben und allein in Thüringen Millionen Euro erbeuten und Millionen Euro an Schaden anrichten. Zurückbleiben Menschen, die viel Geld verlieren und die vor allem an sich zweifeln. Ja, und was besprechen wir in dieser Folge? Wir erzählen von einem Opfer der Kriminellen und wir hören, wie er mehrere tausend Euro verloren hat. Wir sprechen über eine Frau, die das Geld bei den Rentnern abgeholt hat. Angeblich wusste sie nicht, in was für Strukturen sie da reingeraten ist. Wie sie da reingeraten ist, das hören wir. Und wir hören ein Urteil zu der Frau. Ja, und ganz zum Schluss, da gibt's noch einen Tipp für Sie, wie sich Ihre Eltern oder Ihre Großeltern oder wie Sie selbst sich vielleicht schützen können und nicht zum Opfer werden. Das alles hören Sie in dieser Folge und natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle zwei Wochen montags sind wir mit einer neuen Folge am Start. Und jetzt geht's los.
ARD.
Ja, und bei mir ist natürlich MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny.
Hallo Olli.
So, wir sind heute im Amtsgericht in Erfurt und angeklagt ist leichtfertige Geldwäsche. Hatte ich vorher auch noch nicht so richtig gehört.
Ich auch nicht und ich habe das auch völlig unterschätzt. Ich habe gedacht, das ist, sorry, dass ich das so sage, Pillepalle. Aber nein, dahinter steckte eine ganz traurige, ganz für die Opfer sehr belastende Geschichte. Es geht nämlich darum, dass die Angeklagte, ich sage es jetzt gleich mal so, wie sie es sagt, als Kurierfahrerin tätig war, ich sage als Abholerin. Und zwar hat sie bei alten, betagten Herrschaften, die zuvor am Telefon mit irgendwas, ich sag, überfallen worden sind und dann Geld, Gold und Wertsachen vor die Tür gestellt haben, dieses Geld hat sie abgeholt, beziehungsweise diese Umschläge, ganze Koffer waren dabei.
Wir haben ja auch einen älteren Menschen gesehen, der davon betroffen war, der quasi viel Geld verloren hat an die Täter und auch quasi das Geld wurde ja dann von dieser Frau eingesackt. Das würden wir alles natürlich logischerweise erzählen und weil der ältere Mann ja für mich ja, so emotional war, könnten wir doch mit dem einsteigen, oder was meinst du?
Machen wir auch und da habe ich gleich wieder ein schlechtes Gewissen, weil der wusste, dass wir da sind, also wir von der Presse, zum Teil mit Kamera auch, der ist hintenrum in den Gerichtssaal geführt worden, weil für ihn das so belastend war und ich habe danach mit ihm gesprochen, wir haben ihn ja gesehen, da kommt ein alter, sehr angefasster Mann mit einem Stock in den Gerichtssaal, der ist fertig. Ich kann dazu sagen, das ist der Mann, der hat 20.000 Euro verloren laut Anklage und er hat sich offensichtlich so geschämt, dass er da jemandem auf den Leim gegangen ist, dass er das nicht mal angezeigt hat. Dieser Fall ist nur angeklagt worden, weil die Angeklagte, das können wir jetzt vielleicht mal vorwegnehmen, ein Geständnis abgelegt hat und ihr Handy zur Verfügung gestellt hat, weil diese Absprachen, ich nenne sie jetzt mal Hintermänner, also mit denen, die diese Betrügereien und diese Abzocke durchführen, die sind hauptsächlich per WhatsApp gelaufen.
Und das spielt auch noch alles eine Rolle, aber der ältere Mann, das Opfer, der war ja 87 Jahre alt, ja. Also auf jeden Fall in den 80ern und auch, das ist, klang dann auch schwerhörig, sagen wir es einfach, wie es ist. Also die Richterin musste da auch sehr laut sprechen, um zu fragen und er hat dann auch teilweise ja gezielt geantwortet, aber man hat auch schon in den Antworten gemerkt, dass er sich nicht wirklich wohlgefühlt hat bei der ganzen Situation, in der er da war im Gerichtssaal.
So ist es. Der war absolut fit im Kopf. Der hat unglaublich gut erzählt, finde ich. Er hat sich auch noch an sehr vieles erinnert. Allerdings konnte er die Angeklagte nicht wiedererkennen. Er war nämlich einer der wenigen, der sie gesehen hat. In den allermeisten Fällen sind da Koffer und Tüten auf Treppen gelegt worden. Und bei ihm gab es eine direkte Übergabe. Ich fange jetzt mal vorne an. Er hat also einen Anruf bekommen, dass irgendwelche Überfälle drohten und er soll seine Wertsachen mal in Sicherheit bringen. Und dann hat er die Umschläge, hat das ja sehr traurig und sehr persönlich erzählt. Er hatte also 8.000 Euro für seine Beerdigung in einen Umschlag gepackt und dann jeweils 6.000 Euro für die Nichte und den Neffen. Das sind offensichtlich seine nächsten Verwandten, die sich auch um ihn kümmern, wie wir ja gesehen haben. Der Neffe hat ihn zum Gericht gebracht, hat draußen gewartet und auf den Umschlägen hatte er immer notiert, was er raus und reingesteckt hatte. Das ist ganz lang diskutiert worden mit der Richterin. Das kommt einem natürlich angesichts dieser immensen Belastung und dieser, das ist doch eigentlich wurscht ist, wie viel der verloren hat, sondern dass das einfach fies ist, so einen alten Mann so abzuzocken. Aber es ging in dem Fall auch um die Summe und deswegen musste da so hin und her geredet werden. Und ich glaube, er hat sich ja eh schon nicht wohl gefühlt. Er hat sich ja, ich sag jetzt mal, eigentlich hat er sich gar nicht als Opfer gesehen, sondern er hat gedacht, er ist selber schuld, weil er da drauf reingefallen ist. Also da wurde hin und her geregt, wann er was rausgenommen hat, wann er was reingelegt hat. Der war dann auch zum Schluss, also der wollte eigentlich fast gar nicht mehr zum Schluss, hatte ich den Eindruck, weil das so viele Fragen waren. Und die entscheidende Frage, nämlich ob er die Angeklagte wiedererkennt, da hat er gesagt, ist ja schon 2 Jahre her, kann ich nichts sagen. Hm. Aber ganz dubiose Übergabe und das spielt nachher auch noch eine große Rolle. Er ist angerufen worden und dann ist ein Codewort vereinbart worden. Handball. Und dann klingelt da jemand. Er hat also auch am Fenster geguckt, hat die Frau aussteigen sehen, sagt, da ist noch ein Mann dabei gewesen. Das hat mich ein bisschen gewundert.
Ja.
Und die ist dann reingekommen, hat Handball gesagt, hat die Umschläge genommen und ist wieder gegangen.
Handball könnte man den Zusammenhang herstellen, weil es in Eisenach spielt und ein berühmter Handballverein ist. Und das Erstaunliche war ja auch, dass bei der Übergabe, also die Frau kam hoch an seine Tür, die hatte das Codewort gesagt, er hat die Umschläge gegeben, auf denen standen ja sogar die Namen noch drauf, ne, von seinen Verwandten. Und dann hat er aber auch das Telefon mal überreichen müssen.
Stimmt.
Weil da hatte er, ja, sie hatte wohl das Telefon, nee, er hatte das Telefon in der Hand und dann hat der Mann an der anderen Seite gesagt, jetzt geben Sie doch mal rüber zu der Angeklagten, die das Geld dann abgeholt hat. Und anscheinend haben die dann auch miteinander gesprochen, kommuniziert.
Also eine überwachte Übergabe.
Mhm.
Und da weiß ich jetzt nicht, wer da überwacht werden sollte. Ob der Angeklagte, dass nicht wirklich die Polizei kommt oder vielleicht auch die Abholerin. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. War jedenfalls dubios.
Dubios, ja, und natürlich vor allem kriminell. Ja, und die Frau ist dann abgedampft, als sie rausgegangen war. Und da hat sie tatsächlich noch jemand abgeholt mit einem Auto. Aber den oder diejenige hat keiner gesehen und es hat dann auch keine weitere Rolle mehr während des Prozesses gespielt. Eine große Rolle in diesem Prozess spielt aber natürlich die Angeklagte, von der wir gerade gehört haben, die als Kurierfahrerin die Kohle abgeholt hat. Und die hat ausführlich erzählt, sie hat ein Geständnis abgelegt. Und sie hat auch erzählt, wie sie früher gearbeitet hat, wie viel sie früher gearbeitet hat, im Ausland und als Immobilienmaklerin. Und sie hat auch erzählt, wie Corona ihr Leben danach verändert hat. Was das für eine Frau ist, die das Geld bei den Rentnern abgeholt hat, das hören wir jetzt.
Sie ist 44 Jahre alt, sie ist zweifache Mutter, sie bezeichnet sich selbst als Workaholic, sie hat als Immobilienmaklerin gearbeitet und sie hat jahrelang weltweit Solar- und Windkraftanlagen vertickt. Ihr letztes Projekt war in Südamerika, hat sie gesagt, das hat ihr auch Spaß gemacht und dann sei Corona gekommen und das habe alles kaputt gemacht und sie sei zum Nichtstun verdonnert gewesen. Und es hat sich dann, ich sage das jetzt, ist meine persönliche Einschätzung, immer wenn die Richterin nachgefragt hat, hat sich es tatsächlich auch ein bisschen anders dargestellt. Sie hat zum Beispiel gesagt, als Immobilienmaklerin habe sie dann gar nicht mehr weitergearbeitet, weil ihr Partner in Ruhestand gegangen ist. Also sie hat sich selbst als Opfer auch gesehen, als absolutes Opfer. Sie hat von den Machenschaften nichts gewusst, hat sie gesagt. Und auf die Nachfragen von Staatsanwältin und Vorsitzender Richterin, wir sind am Schöffengericht, also Vorsitzende Richterin plus 2 Schöffinnen in dem Fall, da hat sie dann gesagt, nein, ihr ist nichts aufgefallen. Und aus ihren WhatsApp-Nachrichten an den Typen, mit dem sie da kommuniziert hat, geht aber schon hervor, dass sie das sehr merkwürdig fand. Ich kann mich an eine erinnern, weil da hat es mich echt gegruselt. Da schrieb sie, ist schon lustig, was die Leute so machen.
Hm.
Also mit Verlaub, lustig ist da überhaupt nichts dran aus meiner Sicht. Und sie hat ja mehrfach, also angeklagt waren 11 Taten. Die 11., da gab es einen Freispruch, erzähle ich gleich, weil das ist nämlich die einzige schöne Geschichte an diesem ganzen Fall. Da ist nämlich die Angeklagte auf eine 86-Jährige gestoßen, die sie dann überführt hat, weil die das sofort durchschaut hat. Erklären wir nachher, wir bleiben erstmal bei den traurigen Sachen. Eine alte Dame hat einen Koffer mit 268.000 Euro ins Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gestellt. Da waren fast 200.000 Euro Bargeld drin, der Rest waren Goldbarren und Schmuck. Die Goldbarren dürften jetzt, das ganze Spiel 22, mehr als das Doppelte wert sein, weil der Goldpreis ja so gestiegen ist. Und da gab es überhaupt keine Also die alte Dame hat die Angeklagte gar nicht zu Gesicht bekommen. Die hat unten geklingelt, ist hoch und hat den Koffer mitgenommen. Dann gab es sogar im Saarland, hat die Angeklagte mal was abgeholt. Da ist auch eine sehr alte Dame die ist gezwungen worden, überredet worden, Goldbarren zu kaufen, die dann abgefangen worden sind. Und dann sollte sie sogar noch ihr Haus verkaufen. Das hatte sie schon eingerührt und dann sind die Angehörigen aber irgendwie da drauf gekommen, so dass, heißt jedenfalls immer so bei Gericht, kein weiterer Schaden entstanden ist. Es ist wirklich, wirklich irre. Dann gibt es einen 89-Jährigen, der sollte korrupte Bankmitarbeiter überführen, ist in seine Filiale gegangen, hat da 22.000 Euro abgehoben, sollte den Bankmitarbeiter genauestens beobachten und das Geld hat dann auch die Angeklagte bei ihm zu Hause abgeholt. Das ist alles völlig, also das ist so, ich habe schon mal einen so einen Prozess mitgemacht, da waren auch in Anführungszeichen nur die Abholer angeklagt, weil die Hintermänner sitzen, nach dem, was ich gelesen habe, beim Bundeskriminalamt oft in Callcentern in Polen und in der Türkei. Also die agieren vom Ausland aus, da wird es schon schwierig mit Telefonanschlüssen und IP-Adressen, wenn denn. Und ein Opfer ist schon verstorben.
Ja.
Und zum Teil konnten sich die Opfer gar nicht mehr so richtig erinnern. Es ist angesprochen worden, dass eine Zeugin Stein und Bein geschworen hat, dass es gar nicht so viel Geld war, wie sie verloren hat. Aber die Angeklagte hatte, es gab wohl WhatsApp-Nachrichten, die das genau beschrieben. Also ich finde es traurig.
Absolut traurig. Und es war ja, du hast ja schon die Orte erzählt jetzt gerade teilweise, wo das Geld abgeholt wurde. Und teilweise wurde das ja auch einfach neben Mülltonnen gestellt. Also
neben Mülltonnen, neben Regentonnen oder auf die Treppe vorm Haus. Ein durchsichtiger Umschlag mit viel, viel Geld drin wurde auf die Treppe vorm Haus gelegt. Und da können wir jetzt schon mal sagen, da haben die Richter natürlich gesagt, sorry, aber da hätte die Angeklagte mal stutzig werden müssen.
Fast 600.000 Euro Schadenshöhe, die Angeklagte, bei der waren wir ja. Und das ist so ein Bild von der, das wir gezeichnet haben, das ist noch so ein bisschen, noch nicht komplett, finde ich, weil sie hat ja erzählt, sie hat da Windkraftanlagen vertrieben, hat da so 3.000, 4.000 Euro im Monat verdient, hatte sie alles erzählt. Und wie ist die eigentlich an diesen Job gekommen, diese Kurierfahrten zu machen? All das hat mich ja auch ehrlicherweise ein bisschen stutzig gemacht und würde ich behaupten, sollte andere Menschen auch stutzig machen, die dann auf einmal in so einen Job geraten.
Ich will erst noch mal sagen, sie hat viel geweint und hat ihr eigenes Schicksal sehr bedauert. Das muss man jetzt mal so sagen. Sie hat, wie gesagt, sie sei zum Nichtstun verdammt gewesen. Sie sagt durch Corona auf Nachfrage, aber eben auch, dass sie diese Maklertätigkeit nicht weiterführen konnte, weil ihr Partner in Ruhestand gegangen ist. Egal, sie wollte arbeiten. Und das macht sie auch. Sie arbeitet auch jetzt wieder. Sie ist im Reinigungsgewerbe tätig, also sie macht immer. Und sie hat dann bei eBay eine Anzeige aufgegeben, dass sie Arbeit sucht. Dann ist jemand auf sie zugekommen, es gab eine SMS, dass man jemanden für Kurierfahrten sucht. Und diese SMS hatte den Absender einer Firma, die es wirklich gibt, die Angeklagte auch gegoogelt hat, dass es die gibt, so als Logistikfirma. Ihr habt die auch gegoogelt, mit sehr guten Bewertungen, Riesenunternehmen, gibt's gleich zweimal. Geschickt gemacht aus meiner Sicht, weil rufe ich bei der anderen an, sagen die, nee, kennen wir nicht, dann ruft die vielleicht bei der zweiten schon gar nicht mehr an. Es gibt eine Limited und es gibt eine GmbH und beide sitzen im Ausland, meine ich. Also, ja, jedenfalls hat die Angeklagte dann einen Ansprechpartner gehabt, ab dann lief die Kommunikation über WhatsApp, es ist telefoniert worden und es gab auch WhatsApps, deswegen konnte man gewisse Dinge auch relativ gut nachvollziehen. Und dann hat die Angeklagte, wie gesagt, in 11 Fällen Geld abgeholt. Bei 2 oder 3 Opfern war sie sogar zweimal. Also da haben die Betrüger nachgesetzt und es ist nochmal was auf die Treppe, ins Treppenhaus oder wo auch immer hingelegt worden. Wie gesagt, sie ist unterwegs gewesen, hauptsächlich im Raum Thüringen, um die aus Straftaten stammenden Wertsachen abzuholen. Mhm. Aber die Übergaben, die waren jetzt wirklich so, dass man sich an, also Entschuldigung, da fasse ich mich echt an die Birne, das würde ich nie im Leben machen. Die Übergaben fanden nämlich auf Parkplätzen in Bremen, Hildesheim, Kassel statt, an irgendwelche Leute, die Angeklagte nicht kannte und ohne jede Quittung, ohne jedes Schreiben, ohne jede, hat die da wildfremden Menschen in dem einen Fall einen Koffer mit 268.000 Euro in die Hand gedrückt. Sie ist bis zum Schluss überzeugt gewesen, sie ist Kurierfahrerin für Werttransporte.
Für Werttransporte, und es hätte eigentlich schon vorher Anhaltspunkte gegeben, da stutzig zu werden, dass man da in einer komischen Sache reingeraten ist. Es gab nämlich auch keinen Arbeitsvertrag, es gab
keinen persönlichen Kontakt,
kein Vorstellungsgespräch etc. pp. Und Kurierfahrten mit so viel Geld und dann einfach so Sachen abzuholen. Also man hätte stutzig werden können, aber die Angeklagte hat, du hast es mehrfach gesagt, eigentlich gesagt, für sie haben die Täter immer schlüssige Begründungen gehabt, genau, warum diese Übergaben genau so ablaufen. Genau. Einen Punkt wollte ich nämlich noch sagen, weil sie hat ja große Geldsummen da übergeben und wollte aber natürlich auch selber Geld haben. Und das ist auch wieder so ein Ding, wo man sich denkt, weil wie hat sie denn ihr Geld bekommen eigentlich? Und wie viel war das, Conny? Das hat mich erstaunt.
Das waren immer ein paar hundert Euro pro Kurierfahrt. Dazu sagt ihr Verteidiger, ganz normal, Kurierfahrer verdienen nicht viel. Und das durfte sie sich immer aus den Umschlägen nehmen. Also das durfte sie sich von den Werttransporten nehmen, die sie durchführte. Da durfte sie sich ihren Lohn nehmen. Ach so, ihr hatten übrigens die... Also sie hat immer mit einem Adrian kommuniziert. Das war der einzige, mit dem sie Kontakt hatte. Und über den liefen auch die WhatsApps. Und der hatte ihr gesagt, das sind alles Leute, die ihr Erbe schnell regeln wollen. Und die wollen jetzt ganz schnell, dass das Geld zu ihren Kindern kommt. Also Entschuldigung.
Ja.
Ja. Gut.
Sie hat also immer das Geld aus dem Umschlag genommen und hat das auch zu Hause, deswegen konnte man das ja auch so gut nachweisen, dann auch immer fotografiert, dokumentiert, hat glaube das Geld auch teilweise dann auch fotografiert,
genau.
Und sie sollte auch immer alles, was überflüssig war, weil anscheinend haben die älteren Menschen dann auch mal Ausweise reingepackt und
so
weiter.
Das war auf Anweisung der Anrufer, haben die Schwerbehindertenausweise, Führerschein, zum Teil Kopien vom Personalausweis, also auch Originalausweise, und das sollte die Angeklagte immer sofort wegschmeißen, wenn sie ein Erbe überbringen sollte.
Tja, und die Opfer sollten auch Pullover wegschmeißen, in denen Goldbarren eingewickelt waren. Also wirklich völlig irre. Aber aus Sicht der Angeklagten war das alles ganz schlüssig, was sie da machen musste. Und es ist ja auch 10-mal gut gegangen. Aber dann, das 11. Mal, da wurde sie erwischt. Und wie, das hören wir gleich. Und vorher habe ich aber noch einen Tipp für Sie. Ja, denn die Kollegen der Fernsehsendung Report München, die haben sich auch mit genau diesem Thema beschäftigt. Und auch diese Geschichte klingt wie ein Krimi bei den Kollegen, ist aber tatsächlich so passiert, zufällig gefilmt von einem Kamerateam. Da war es am Montag, 12 Uhr, da klingelte nämlich das Telefon bei einem Herrn Gärtner und die Betrüger haben angerufen und sie wollten mit einem Trick Geld von ihm haben. Ja, was die Täter aber nicht gewusst haben, Herr Gärtner hat die Betrugsmasche durchschaut. Er hat heimlich die Polizei angerufen und wollte den Tätern eine Falle stellen. Nur wenige Kilometer weiter hat dann auch die Kommissarin eine Festnahme vorbereitet. Ob die Falle wirklich zugeschnappt hat, das seht ihr in der Doku mit dem Titel Die Fahndung, Kommissarin gegen Millionenbetrüger von Report München, zu sehen in der ARD Mediathek. Ja, also das ist im Fernsehen zu sehen bei den Kollegen von Report München, aber wir kommen jetzt zurück nach Thüringen zu unserem Podcast, denn da können wir sagen, da hat die Falle zugeschnappt. Conny, wie ist denn die Angeklagte hier in unserem Fall aufgeflogen?
Das war dann nämlich der letzte Fall, da ist eine 86-Jährige in Erfurt angerufen worden und die hat sofort geschnallt, was los ist. Die ist dann, also so dermaßen clever, ich sage jetzt mal Miss Marple, Entschuldigung, ist ins Nebenzimmer gegangen zum Telefonieren. Also die hat die an der Strippe behalten, ganz offensichtlich. Die Anrufer ist ins Nebenzimmer gegangen, damit die nicht hören, dass sie da telefoniert. Hat die Polizei angerufen, hat gesagt, hier, bei mir ist so ein Anruf aufgelaufen, ich soll was rauslegen. Also so wird die das nicht gesagt, aber haben sie nicht Bock zu kommen, vielleicht kriegen wir dann jemanden. Aber genau so ist es gelaufen. Genau so ist es gelaufen. Es sind dann wahrscheinlich, also ich stelle mir das wirklich sehr, sehr konspirativ vor, weil man muss ja davon ausgehen, dass die alten Leute überwacht werden, damit eben genau nicht die Polizei kommt. Und ganz offensichtlich hat sich die Dame so cool angestellt, dass die Anrufer immer überzeugt waren, sie haben ein leichtes Opfer vor sich. Dann sind eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter, ich vermute, die haben sich da irgendwie vor das Haus geschlichen oder in das Grundstück, weil die Übergabe sollte an der Regentonne stattfinden. Da hat die alte Dame dann kein Geld, sondern Papierschnipsel in der Tüte deponiert. Und das spricht jetzt wiederum dafür, dass die Angeklagte wirklich ein bisschen naiv in dieser Hinsicht zumindest ist. Die ist dann da nämlich angefahren gekommen, ist da Richtung Regentonne gegangen und dann ist sie festgenommen worden.
Klar, weil wenn es so oft geklappt hat, dann wird man vielleicht auch ein bisschen weniger vorsichtig, könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber dann war eben der Zugriff und die wurde auch sofort verhaftet. Ne?
Die wurde sofort verhaftet, blieb aber erstmal draußen. Dann hat sich rausgestellt, dass im Saarland auch sie die Abholerin war. Und da hat sie ja also sehr weinend berichtet, wie das war. Sie hatte also wenig Geld, wohnte in einer Gartenanlage. Auch weil sie viel mit Tieren machen wollte. Das war auch noch ein Grund. Also gab immer zwei Gründe für eine Sache. Und dann kam die Polizei und hat sie gesagt, stellen Sie sich mal was vor, wie das ist. Die wurde ja dann ins Saarland gebracht. Also hast du verstanden, wer sich um ihre Tochter gekümmert hat? Habe ich mitbekommen, der Pfarrer hat sich, also es war organisiert, dass sich jemand um die Tochter kümmerte und die wahrscheinlich zu Verwandten brachte. Und da hat sie sehr gejammert, ob sich jemand vorstellen könne, wie das ist, wenn man festgenommen wird und dann bleibt der Hund alleine und sie wusste gar nicht, was sie da machen sollte. Also mir hat von Anfang an so ein bisschen, also mir war das alles zu ich bezogen und der Blick auf die Opfer, den gab es eigentlich nicht. Bis ganz zum Schluss.
Bis zum Schluss, weil, das können wir vielleicht mal vorwegschieben, also eine Entschuldigung. Sie hat, wie gesagt, sie sehr viel geweint, was man vielleicht schon einen aussagen kann, aber das bis jetzt keine Entschuldigung bei den Opfern?
Da würde ich die Staatsanwältin zitieren, die halt gesagt hat, sie hat sich überhaupt nicht entschuldigt, gar nicht. Wir können das ja jetzt gerne sagen, wenn wir gerade beim Menschlichen sind. Sie hat sich überhaupt nicht entschuldigt, gar nicht. Sie hat aus meiner Sicht auch dem alten Herrn gegenüber überhaupt kein irgendwie ein schlechtes Gewissen oder so erkennen lassen. Natürlich kann man in Menschen nicht hineinschauen, aber wie sie dann zum Schluss gesagt hat, ja, ich habe ja daran gedacht, mich zu entschuldigen, aber das wäre mir ja dann wieder zum Nachteil ausgelegt worden und ich habe darüber nachgedacht, aber wissen Sie, wie das ist, wenn man in so einer Situation ist, das ist alles so belastend, ich wusste ja nicht, wie es weitergeht und sie war dann sofort wieder bei sich selbst. Also nee, Empathie habe ich da mit den Opfern nicht spüren können und die Staatsanwältin hat das auch genau so deutlich im Plädoyer gesagt.
Und ganz oft höre ich mittlerweile auch, bin ja auch ab und zu mal mit dabei und ganz oft fangen Angeklagte an Briefe, fangen sie an zu schreiben, aber schreiben nie Briefe. Sie fangen aber immer damit an. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört.
Da siehst du mal, wie betriebsblind ich schon bin, weil mir ist es noch nie aufgefallen.
Ja. So, sie hat dann, das kann man vielleicht sagen, wir haben es ja schon kurz angedeutet, immerhin gestanden und hat auch ihr Handy zur Verfügung gestellt, hätte man ja sowieso bekommen, die Polizei, aber ist auch irgendwie die Wege abgefahren, die sie da selber gemacht hat. Ne?
Genau. Und sie hätte sich auch sozusagen als Lockvogel zur Verfügung gestellt, um die zu überführen, aber das war jetzt durch die aufgeflogene Sache vermutlich vorbei.
So, können wir kommen mal langsam dazu, was denn jetzt hier eigentlich auf dem Tisch liegt. Wir haben so eine leichtfertige Geldwäsche, was angeklagt ist. Und zwar, weil das Geld aus kriminellen Machenschaften.
Aus Straftaten stammt.
Aus Straftaten stammt und sie hat das Geld transportiert. Und jetzt gab es ja die Plädoyers. Sie hatte ja ihren Verteidiger mit dabei gehabt und die Plädoyers, die waren ja sehr unterschiedlich. Das kann man schon sagen. Ja. Fangen wir doch mal mit der Staatsanwältin an. Was hat die gefordert und was hat die nochmal zusammengefasst?
Ich fand, das war echt ein cooles Plädoyer der Staatsanwältin für jemanden, der keine Ahnung hat, extrem gut verständlich.
Und auch so aus dem Stegreif raus, ne?
Ja, also das war echt cool. Die hat halt gesagt, hier ist leichtfertige Geldwäsche gegeben. Es gibt nämlich auch fahrlässige Geldwäsche. Da merke ich es nicht, aber sie sagt, die Angeklagte hätte was merken müssen. Und dann gibt es natürlich noch richtige Geldwäsche. Also wenn ich das ganz bewusst mache, da wären wir dann zum Beispiel bei Restaurants, die das Geld aus kriminellen Machenschaften waschen. Das ist ja so das klassische Beispiel. Das ist mit Vorsatz. Und bei der Angeklagten ging es halt drum, hätte die was merken müssen. Und da hat die Staatsanwältin aufgezählt, was wir jetzt alles schon gesagt haben, dieser ganze dubiose Kram da. Und die Staatsanwältin hat aufgrund der Schadenshöhe eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 6 Monaten gefordert, weil sie sagt, also nee, auch wenn die Angeklagte nicht vorbestraft ist und geständig ist, bei der Schadenshöhe und bei dem, was da passiert ist, da muss eine Gefängnisstrafe her. Alle sind davon ausgegangen, dass die Angeklagte tatsächlich nicht gewusst hat, welche Betrügereien, also welche schlimmen Sachen da im Hintergrund gelaufen sind.
Das hatte man ja zum Vorteil ausgelegt, dass sie das nicht gewusst hat.
Genau. Und den Kurierlohn, das waren dann fast 5.000 Euro, den muss sie irgendwie, also der wird eingezogen, heißt das immer. Das heißt, da guckt Papi Staat immer, hat jemand Geld und dann muss der das zurückzahlen. Können wir jetzt schon mal vorwegnehmen, ob die Frau je wieder zu Geld kommt? Zu so viel Geld ist natürlich fraglich. Sie arbeitet, sie könnte sicherlich Bürgergeld beanspruchen, das macht sie aber nicht, weil sie will es aus eigener Kraft alles irgendwie schaffen.
Aber vielleicht stellt sich jetzt dann noch die Frage, knapp 5.000 Euro, warum denn eigentlich nicht 600.000 Euro?
Weil sie an den Betrügereien nicht beteiligt war. Sie hat davon nichts gewusst. Davon sind alle ausgegangen. Der Verteidiger hat sogar gesagt, er möchte nur in dem einen Fall mit dem vielen Geld und dem Koffer auf der Treppe eine Verurteilung, hat aber da kein Strafmaß beantragt. Und ansonsten wollte er Freisprüche, weil wo soll bei seiner Mandantin die Erfahrung herkommen, dass das Geld aus Straftaten stammt, was sie da abholt. Für ihn ist sie eine Kurierfahrerin mit einem angemessenen Lohn und hatte, wie gesagt, keinerlei Erfahrung, um erkennen zu können, dass da irgendwas nicht stimmt.
Ja, bei der Verteidigung, beim Plädoyer des Verteidigers, der hat ja auch darauf hingewiesen, dass er öfter Transportunternehmen vertritt und deswegen sich in der Branche auch auskennt. Und dann sei es auch völlig üblich, dass man über WhatsApp agiert,
genau,
dass man so kommuniziert. Und eine Sache fand ich erstaunlich, vielleicht nochmal was ich halt so gesehen habe, dass der Verteidiger anscheinend auch immer bei seinem Plädoyer auf die Reaktion der Staatsanwältin gewartet hat und darauf dann auch reagiert hat.
Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, die Staatsanwältin hat dann immer genickt oder nicht genickt, sondern hat mit dem Kopf geschüttelt oder hat so ein bisschen gegrinst, als es darum ging, Mensch, wie unbedarft die Angeklagte da rangegangen ist. Und darauf hat der Verteidiger dann auch mal so ein bisschen reagiert, hat gesagt, doch, doch, so ist das da und so weiter und so fort. Fand ich interessant, dass man da auf Reaktionen wartet und darauf eingeht.
Ja, ich kenne das ganz anders. Also sie brüllen, es gibt auch Gebrülle während der Plädoyers, dass ein Verteidiger mal schreit, ey, die brauchen sich gar nicht zu lachen, Herr Staatsanwalt oder so, das gibt's schon.
Gibt's schon.
Ja.
Also, es liegt auf dem Tisch 2 Jahre, 6 Monate Haft gefordert von der Staatsanwaltschaft und dann keine Forderungen vom Verteidiger, sondern
aber viele Freisprüche.
Viele Freisprüche. Das Urteil ging relativ schnell, anderthalb Stunden Beratungszeit. Was ist denn am Ende rausgekommen?
Eine Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten. Es gibt ja immer für jeden Fall eine Einzelstrafe und da war das Gericht deutlich unter der Staatsanwältin. Und das Gericht war aber auch ganz klar, das war jetzt keine große emotionale Urteilsbegründung, wie man es hätte vielleicht auch machen können, indem man der Frau sagt, jetzt hören Sie mal zu, haben Sie mal an die Leute gedacht, die durch ihr Mittun, sag ich jetzt mal, da irgendwie so viel verloren haben. Gab's nicht, war ganz korrekt, ganz zurückhaltend, 1 Jahr, 6 Monate Bewährung. Sie hätte was merken müssen. Leichtfertige Geldwäsche, nicht fahrlässige, sondern leichtfertige. Und die Richterinnen, also die Vorsitzende begründet ja das Urteil, die haben alles nochmal aufgezählt, was wir jetzt alles schon erzählt haben. Dass sie da dringend hätte was merken müssen. Und was sie ihr zugute gehalten haben, natürlich extrem, ist das Geständnis, das rausgegebene Handy, das sie sich zur Verfügung gestellt hat, die Täter vielleicht zu überführen und auch, dass sie macht. Also, dass sie sich nicht irgendwie zurückzieht und Bürgergeld beantragt und nichts macht, sondern dass sie immer versucht, sich selber irgendwie wieder, also dass sie wieder am Leben teilnimmt und auch ihr Geld selber zu verdienen.
Und auch so eine Art gute Prognose für die Zukunft, kann
genau,
man sagen. Also
genau.
Die Richterin hat ja dann auch gesagt, wir gehen mal davon aus, dass wir sie hier nie wieder sehen in dem Gerichtssaal.
Genau, so ist es. Da hat die Angeklagte dann auch nochmal sehr geweint, weil natürlich Staatsanwaltschaft beantragt Haft, da weißt du ja nie, wie geht's aus. Also sie hat da, wie gesagt, sehr geweint und dann geht's ja immer drum, wird das Urteil rechtskräftig. Mhm. Und da haben weder der Verteidiger noch die Staatsanwältin was gesagt. Die haben gesagt, da denken wir jetzt mal drüber nach. Und ich hatte aber so schon ein bisschen das Gefühl, diese Bewährungsstrafe lassen die rechtskräftig werden, weil es gibt keine weiteren Auflagen. Normalerweise gibt's ja bei Bewährungen noch Arbeitsstunden oder Geldauflagen oder so. Und da haben die Richter gesagt, nee, sie arbeiten viel. Sie haben 2 Kinder, auch wenn nur 1 bei Ihnen lebt. Sie haben genug, Sie machen viel. Sie müssen nur jeden Wohnsitzwechsel dem Gericht schreiben. Und Sie haben hier nicht mal eine Bewährungshelferin oder einen Helfer an die Seite gestellt, weil Sie sagen, die kriegt ihr Leben alleine auf die Reihe. Das ist gar keine Frage.
Ja, gibt keine Fragen. Und damit wären wir hier eigentlich fertig. Aber, und das ist wirklich fast schon unglaublich, wenn ihr jetzt denkt, dass die Frau nie wieder in einem Gerichtssaal zu sehen war, falsch gedacht. Denn schon einen Tag später ist sie wieder da, diesmal am Landgericht, und wir haben das per Zufall mitbekommen.
Am nächsten Tag, ich bin zufällig am Landgericht gewesen und dann sehe ich die unten stehen. Dann sehe ich die Frau, die ich am Tag zuvor am Amtsgericht ja gesehen habe, steht die im Landgericht. Dann habe ich natürlich, also ich könnte jetzt von Gerichtssaal zu Gerichtssaal huschen und gucken, wo steht ihr Name dran, wo steht ihr Name dran. Und ich habe dann aber tatsächlich erstmal an der Pforte gefragt, wo Zivilverhandlungen stattfinden, weil mir klar war, Strafe kann es nicht sein, das hätten wir am Tag zuvor gehört, wenn es noch was Strafrechtliches gegeben hätte. Und siehe da, ich musste dann tatsächlich ein bisschen suchen, war ein Fall, da hat ein 89-Jähriger, der 22.000 Euro verloren hat, der hat die Abholerin verklagt auf Schadenersatz. Und der alte Herr war nicht selbst da, sondern sein Sohn war da. Die haben jetzt sozusagen von mir auf dem Gerichtsgang erfahren, dass das Strafverfahren am Tag zuvor abgeschlossen war. Und ja, dann habe ich sie wieder gesehen in einer ganz anderen Konstellation. Landgericht Erfurt. Sie mit demselben Anwalt, der aber jetzt nicht Verteidiger heißt, sondern Anwalt, weil es ja ein Zivilverfahren ist. Und auf der anderen Seite der Sohn eines Opfers und dessen Anwalt. Und das geht ja immer mit Güteverhandlungen los in Zivilsachen. Und da hat der vorsitzende Richter gesagt, das war ganz schön viel auf einmal, was der da alles an rechtlichen Dingen gesagt hat, was möglich ist, was er sich vorstellen kann, weil er hat gesagt, die Erfolgsaussichten liegen auf der Seite des Klägers. Der hat gute Chancen, diesen Prozess zu gewinnen. Mhm. Und dann hat der Richter aber gleich gesagt, über ein Mitverschulden nachdenken. Über ein Mitverschulden, ob man leichtfertig so viel Geld rausgibt. Aber grundsätzlich hat die Klage Aussicht auf Erfolg. Und dann hat er gesagt, wie gesagt, zum Sohn, es tut mir leid, ich muss Ihnen das jetzt sagen. Ich weiß nicht, Sie kriegen dann vielleicht kriegen Sie ein Urteil, das können Sie sich vielleicht übers Bett nageln, aber ob Sie je Geld aus diesem Urteil kriegen, das ist die große Frage. Weil hat die Angeklagte auch gesagt, ja, sie hat nichts und ihre Schwester, sie hat einen Erbstreit mit ihrer Schwester gehabt, da ist sie, ich weiß jetzt nicht, ob sie gesagt, also da hat sie den Kürzeren gezogen. Ich glaube, sie hat ein deutlich stärkeres Wort verwandt, aber ob sie da je zu Geld kommt, das ist sehr, sehr fraglich. Und dann ging es halt drum, ob man so einen Vergleich macht, weil der Richter gesagt, vielleicht können Sie sich vorstellen, wir machen hier einen Vergleich, dass sie Ihnen 5.000 Euro jetzt sofort zahlt, aber völlig ausgeschlossen hat sie nicht, hat sie auch in absehbarer Zeit nicht. Wussten wir ja vom Vortag auch, dass sie zwar arbeiten geht, aber und wahrscheinlich auch viel arbeiten geht, aber da kommt jetzt nicht so viel rum, dass man da 22.000 Euro abdrücken könnte in absehbarer Zeit. Also in diesem Fall ist die Güteverhandlung gescheitert,
ja.
Gab keinen Vergleich und es wird dann im Dezember eine Entscheidung geben, wie das Verfahren weitergeht.
Also das ist wirklich ein unfassbarer Zufall, wie ich finde, dass du an einem Tag später, dass sich doch nochmal ein weiteres Bild zeichnet, ja, der Angeklagten, ja, die wir erlebt haben. Und was ich mich gerade jetzt nur frage, ich meine kein Geld, haben wir gehört, klar, aber wir haben auch gehört, dass die Frau über langen Zeitraum 3.000, 4.000 Euro pro Monat verdient hat und das noch ohne Kinder. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viel Geld man auch im Monat ausgeben kann, aber dass man da vielleicht nicht auch ein bisschen was zurückgelegt hat, gespart hat in die Richtung. Wurde alles nicht erwähnt, ist ja reine Spekulation.
Das ist wirklich reine Spekulation,
aber...
Ja, also es ist natürlich so, dass, weiß nicht, vielleicht geht dir das ja genauso wie mir, aber es ist natürlich so, wenn man eine Angeklagte erlebt, die sehr viel über sich erzählt und erzählt, wie schlecht es ihr geht und mit keinem einzigen Wort die Opfer erwähnt, das macht einen Beobachter wie uns, also das macht natürlich auch was mit uns.
Es macht was mit uns, wenn Angeklagte weinen, sage ich mal. Also wenn es dann zu viel wird, dann sage ich dann auch immer, aber sobald dann keine Entschuldigung gefallen ist, dann finde ich das immer ein bisschen, nehme ich das alles immer nicht so ab, dann ehrlicherweise, wenn man sich nicht entschuldigt hat wenigstens.
Für mich ist halt der Unterschied zwischen diesem alten Herrn, der nun wirklich das reine Opfer ist und der sich dafür schämt, Opfer zu sein. und einer Angeklagten, die relativ selbstbewusst sprechen kann, aber eben auch ihr eigenes Schicksal sehr deutlich beschrieben hat, wie schlimm das ist. Diesen Unterschied, der macht mich traurig.
Der macht mich traurig, Conny. Wir wollen aber nicht traurig aus der Folge enden, weil meine Freundin hat mir noch einen Tipp zugerufen, was sie aus ihrer Verwandtschaft gehört hat, um vielleicht mal bei so Anrufen, Schockanrufen etwas vorbereitet zu sein quasi. Und zwar hat sie gesagt, dass ihre aus dem Verwandtschaft ältere Menschen immer ein Handtuch über das Telefon gelegt haben oder sich einen Zettel neben das Telefon gelegt haben. Vorsicht, es könnte ein Betrüger am Telefon sein. Und allein dieser psychologische Moment, zum Telefon zu gehen und das Handtuch wegzunehmen, soll wohl dafür sorgen, dass man etwas vorsichtiger an so ein Telefonat geht.
Das habe ich noch nie gehört und das finde ich genial.
Ja. Und in dem Sinne sage ich dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Ja, es ist ein Prozess, der zeigt, wie Kriminelle vorgehen, um an Geld zu kommen. Dem Opfer hat die Richterin noch hinterhergerufen, dass er nicht der Einzige ist, der da reingefallen ist. Aber natürlich ein schwacher Trost. Das war's für diese Folge. Schaut gern in die Mediathek, schaut da gern mal vorbei. Die Kollegen von Report München haben sich ebenfalls mit diesem Thema beschäftigt und waren quasi live dabei, als ein Mann den Tätern eine Falle gestellt hat. Wie das ausgegangen ist, seht ihr da und wir hören uns wieder mit einem Fall aus Thüringen. Alle 2 Wochen montags gibt's ja von uns eine neue Folge. Bis dann.